meiner Sicht wird der wichtigste Skill in den nächsten Jahren sein, KI-Tools, die ja für sich, wie du gerade schon sagtest, mega stark sind, zusammenzufassen und durch Automatisierung, durch quasi das In-Reihe-Schalten unterschiedlicher Tools, nochmal eine viel, viel deutlichere Stärke hervorzurufen. 5, 4, 3, 2, 1.
Hier kommt was Neues von der Webkonditorei. Alle lieben Podcasts und wir sind jetzt auch dabei. Wir backen das, wir schnacken das und wir wollen reden mit Menschen, die in unserer Stadt was bewegen. Sound und Volume ab, ihr Pods rein. Hier kommt der neue Podcast aus der schönsten Stadt am Rhein. Bonn Inside. Bonn Inside, Bonn Inside.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Bonn, heute mit dem lieben Luca Samlidis. Ich weiß gar nicht, von Kreativkonzept von Next Gen AI. Du bist Moderator, du hast einige Rollen inne. Darüber sprechen wir heute noch im Detail. Aber erstmal ein Hallo an dich und danke, dass du gekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Der Kimon hat dich vorgeschlagen, der jetzt erst kürzlich bei uns im Podcast war mit Push Artist. Ihr seid Arbeitskollegen, bevor wir über eure Arbeitswelt bei Kreativkonzept sprechen. Sprechen wir aber erstmal über dich. Du hast mir eben schon vorher verraten, dass du kein Bonner bist.
Das stimmt. aufgewachsen bin ich in Ennepetal. Das ist eine kleine Stadt zwischen Wuppertal und Hagen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die inzwischen hat. 25.000 vielleicht. Und bin dann nach meinem Abitur 2018 ins schöne Bonn gezogen und fühle mich jetzt doch sehr wohl hier.
Wie hat es dich damals nach Bonn verschlagen?
Ehrlicherweise fast zufällig. Also ich habe mir Gedanken darüber gemacht, in welche Richtung es für mich geht. Mhm. Und nach dem Abi war für mich in den Gedanken zumindest das Studium eine große Priorität. Hinterher, als ich dann hier war, hat sich das nochmal ein bisschen geändert. In Bonn kann man sehr cool interkulturelle Kommunikationswissenschaften, Politik und Soziologie studieren. Und diese Chance habe ich dann genutzt. Genau.
Ist das an der Uni Bonn?
Das ist an der Uni. Und ist tatsächlich ein Studiengang gerade im Bereich Kommunikation, den es an nicht so vielen anderen Hochschulen in Deutschland gibt.
Da hast du dann ganz normal deinen Bachelor gemacht, 3 Jahre ging der.
Tatsächlich schließe ich mein Studium gerade noch nebenberuflich ab. Ich bin ja irgendwann dann ins nebenberufliche Studium gegangen und hoffe, dass ich jetzt in einem halben Jahr auch damit durch bin.
Weißt du schon, was du für eine Bachelorarbeit schreibst, also das Thema?
Nicht hundertprozentig, es wird aber sich, das wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, um die Frage KI und Ethik drehen.
Gut, aber dann hast du ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, also aber von den Monaten vielleicht, aber das Ganze alles unter einen Hut zu kriegen, das ist schon immer herausfordernd.
Ja, wie ist es von Hauptstudium zu Nebenstudium gekommen? War das wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung von dir?
Das war eine bewusste Entscheidung, aber die kam tatsächlich zustande mit auch wegen der Corona-Pandemie. Also als ich nach Bonn kam, habe ich sofort im Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln gestartet mit erst einer quasi Beratungsstelle im studentischen Angestelltenverhältnis, hinterher dann mit PR, Öffentlichkeit und Kommunikation. Und war ohnehin, und das bin ich schon seit meiner Schulzeit, selbstständig als Moderator und Journalist. Also ich habe für Tageszeitungen geschrieben und so weiter, dann hinterher für Ministerien, manchmal auch für Unternehmen, wenn es um Produktionen ging. Das war ganz unterschiedlich. Und irgendwann während der Corona-Pandemie kam dann der Geschäftsführer von Kreativkonzept auf mich zu, den ich über Ecken kannte, und hat mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, den Bereich für Kommunikation, PR und Social Media bei Kreativkonzept deutlich zu stärken und eben als eigenen Bereich auszubauen. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich dieses Angebot oder diese Chance ergriffen hätte, wenn Corona nicht alles andere ohnehin eingeschränkt hätte. Da bin ich mir nicht sicher, aber jetzt bin ich wirklich überglücklich seit fast 3 Jahren da und musste das Studium dann so ein Stück weit von der Priorität verschieben.
Wie wird man schon zur Schulzeit Moderator?
Tatsächlich viel über ehrenamtliche Strukturen. Ich weiß nicht, ob du schon die Gelegenheit hattest, so ein bisschen mal zu schauen. Ich habe sehr früh angefangen, mich politisch zu engagieren. Ich war im Vorstand der landesweiten Schülerinnen- und Schülervertretung über eine sehr lange Zeit. Und da kommst du relativ schnell zu dem Punkt, wo du dann auch Tagungen, Workshops, Veranstaltungen und so weiter moderierst. Und zusätzlich dazu, wenn es dann um Texte geht und so weiter, habe ich tatsächlich einfach Geld gebraucht in dieser Zeit und habe gesagt, okay, was kannst du, was möchtest du machen? Und habe mich bei Tageszeitungen beworben. Und aus dieser Mischung heraus sind dann diverse andere Auftraggeberinnen und Auftraggeber an mich herangetreten. Und das hat sich tatsächlich so entwickelt. Das war gar nicht intendiert, aber so ist es jetzt.
Bist du aber heute auch noch. Also du bist immer noch Moderator und ich könnte dich jetzt, wenn ich irgendwie eine Panel-Diskussion habe oder sonst wie was, irgendein Format habe,
ja,
könnte ich dich ganz normal buchen.
Definitiv, genau. Und das passiert auch gar nicht so selten, also sowohl was Online-Meetings angeht, als auch was persönliche Meetings angeht. Im Mai beispielsweise werde ich mit einer Bundesministerin eine Veranstaltung in Berlin machen und das ist auch nicht das erste Mal. Also ich würde mal schätzen, alle 2-3 Wochen wird schon auch bei mir der Moderations-Luca rausgeholt. Genau, zuletzt letztes Wochenende.
Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Moderator sein, dann Next Gen AI, worüber wir gleich noch sprechen, die Vollzeitstelle bei Kreativkonzept, dann noch das Studium nebenher.
Ich glaube, was am wichtigsten ist, ist eine klare Priorisierung in bestimmten Fragen und ein Zeitmanagement, was ich mir schon sehr früh angeeignet habe. Das heißt aber nicht, dass mit der richtigen Priorisierung und dem Zeitmanagement alles easy läuft. Im Gegenteil, das ist manchmal schon echt verdammt anstrengend und ich bin da ganz offen. Manchmal kommst du auch an einen Punkt, wo es eben nicht alles zusammengeht. Und wenn du den Punkt erreichst, dann musst du Größe zeigen und sagen, okay, ich ziehe mich auch aus Bereich X oder Y zurück. Bei mir, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, spielen ja auch politische Fragen noch eine Rolle. Also gesellschaftlich engagiert bin ich ja schon sehr lang. Aber ich habe gesehen, okay, jetzt auch mit Next Gen AI, also ne, ein KI-Anwendungsunternehmen, wenn man so will, klappt das rein von den Kapazitäten, auch von den gedanklichen, nicht mehr so ganz. Und dann muss ich andere Prioritäten setzen.
Weil ja vor allem auch, ich meine, viele Bereiche von denen, die du irgendwie machst, das sind ja wahrscheinlich auch Bereiche, die nimmst du auch nach der Arbeit noch mit. Also du bist ja pausenlos wahrscheinlich irgendwie in deinen Gedanken, bist du auch irgendwie bei deinen verschiedenen Jobs, oder?
Ja, bei den verschiedenen Jobs und auch bei den Ehrenämtern, weil die enden ja grundsätzlich erstmal nicht. Und da ich bei Kreativkonzept den zum Beispiel ganzen Bereich Kommunikation verantworte, ist es auch nicht das klassische 9-to-5. Ehrlich gesagt will ich das aber auch nicht und bin sehr froh darüber, diese Freiheit in den verschiedenen Bereichen auch zu haben. Das hat viele Vorteile, ja, also dadurch, dass ich sagen kann, okay, die Motivation ist gerade super groß und ich bin ein absoluter Nachtmensch, also ich arbeite sehr gerne nach 20 oder 21 Uhr, dann kann ich das tun. Und auf der anderen Seite, wenn die Motivation mittags um 12 einfach mal nicht mehr so hoch ist oder meine Kreativität dann an die Grenzen kommt, dann nehme ich mir auch eine Stunde, anderthalb und kümmere mich um stumpfe Sachen, die eben ganz woanders hingehören. Und wäre das nicht in den ganzen Bereichen so möglich, dann würde ich wahrscheinlich all das nicht so gut unter einen Hut kriegen, wie ich es jetzt tue.
Das heißt, du hast einfach eine große zeitliche Flexibilität auch bei den verschiedenen Dingen, die du tust.
Ja, die ist mir persönlich auch ganz wichtig, weil sie für deutlich bessere Qualität in allen Bereichen sorgt und auch mir die Möglichkeit gibt, nicht in anderthalb Jahren ausgebrannt irgendwo auf der Straße zu liegen. Weil das ist auch was, das musste ich sehr früh dann lernen. Man kann nicht alles und man kann auch nicht alles immer. Und dann auch auf sich zu schauen, das fällt mir, weil also ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, also man kann mich gut anstecken mit Projekten und Ideen und so, und das mache ich dann auch total gerne. Könnte auch sagen, ich kann schlecht Nein sagen. Aber zu erkennen, dass es doch manchmal sein muss, um überhaupt noch irgendwas zustande zu kriegen, das habe ich zum Glück schon vor ein paar Jahren durchgemacht.
Dann kam irgendwann die Idee, sowieso schon zu den vielen Arbeiten, dass du gesagt hast, okay, ich gründe dann noch ein KI-Anwendungsunternehmen.
Genau, das war tatsächlich eine Überlegung, die über einen längeren Zeitraum gereift ist, mit einem Projektpartner von mir, dem René Pausch. Weil wir gesehen haben, als dann, wir nennen das die Mainstreamisierung der generativen künstlichen Intelligenz, also als ChatGPT dann auf den Markt kam etc., dass wir eine ganz, ganz große Diskrepanz von verschiedenen Anwenderinnen und Anwendern hatten. Das heißt, manche sind sofort aufgesprungen, wie das in jeder Transformation so ist. Andere hatten totale Sorge und tun sich auch jetzt noch total schwer. Aber was viele vereint hat, ist, dass der Startpunkt fehlte. Also dieses System, was euch ja sicherlich in eurer Arbeit auch beschäftigt, vielleicht kannst du ja gleich noch 2-3 Sätze dazu sagen, dieses System wirbelt ja erstmal ziemlich viel durcheinander. Es wirbelt viel durcheinander, was unsere Jobstruktur und unsere Arbeitsplätze angeht. Es wirbelt aber auch durcheinander, wie wir Tasks erledigen, automatisieren, zusammenführen können. Und nicht zuletzt, gerade im Kommunikationsbereich, in dem wir unterwegs sind, bedeutet das Ganze eine riesen Content-Flut, die uns erreicht, weil es für jeden und jede jetzt so leicht möglich ist, Content zu erstellen. Ob der gut oder schlecht ist, ist dabei quasi nicht entscheidend. Und René und ich haben uns dann sehr, sehr lange zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir wollen insbesondere für Organisationen und auch Unternehmen, die gute und nachhaltige Zwecke verfolgen, wollen wir eine Möglichkeit bieten, einzusteigen in diese Welt der generativen künstlichen Intelligenz. Also zum Beispiel den Umgang mit ChatGPT, aber auch mit den Custom-GPTs oder Automatisierungssoftware wie Zapier oder Make, da uns das in unseren normalen, also hauptsächlichen Arbeitsstellen eben auch sehr stark bewegt.
Weil du gerade gefragt hattest, also bei uns ist es tatsächlich so, wird wahrscheinlich bei euch auch ähnlich sein, wir nutzen natürlich auch KI, nicht um Content zu erstellen, das eigentlich gar nicht, sondern einfach um Prozesse zu vereinfachen, effektiver irgendwie zu gestalten und weil es eben auch oft einfach schneller ist.
Ja.
Also weil, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ein gutes praktisches Beispiel habe, aber es ist eben einfach, oft sind es dann so die banalsten Dinge, die man eigentlich immer tut, ob es dann irgendwie eine lange E-Mail ist, die man schreibt oder sonst irgendwas, dann fragt man eben kurz mal nach einer Formulierungshilfe. Und dann ist so eine KI einfach dann wahrscheinlich ein bisschen schneller. Dann bringt die mich vielleicht aber auch einfach nur auf eine Idee oder hat vielleicht irgendwie einen coolen Formulierungsansatz. Und ich glaube, dafür nutzen wir es, das nutzen wir gerade am meisten wahrscheinlich irgendwie. Es wird sicherlich noch mehr kommen.
Das denke ich auch.
Gerade auch so in den Bereichen, ich glaube, viel in der Bearbeitung von Foto, von Film, auch viel jetzt Podcast schneiden zum Beispiel, all so Sachen. Ich glaube, also ich meine, da gibt es natürlich auch schon einen sehr großen Markt, aber auch der wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch wesentlich besser und es wird mehr geben. Und dann muss man mal gucken, wie man das irgendwie sauber integriert bekommt. Uns ist, glaube ich, einfach nur wichtig, dass man am Ende immer noch arbeitet. Und dass so der, ja, aber das einfach auch gerade der kreative Impuls. Und ich glaube, das ist das, wofür wir Marketing machen. Und vor allem aber auch so ein bisschen dieser strategische Ansatz im Marketing, dass der immer bei uns bleibt. Weil wenn der eben irgendwann zu ChatGPT und Co. übergewandert ist, dann müssen wir uns überlegen, okay, gut, dann können wir es vielleicht auch sein lassen.
Und das wäre sehr schade, wenn es so weit käme.
Ja.
Und ich glaube, das ist was wir jetzt gerade in der Branche aushandeln. Ne? Also wir müssen aushandeln, für was können wir diese Werkzeuge denn tatsächlich verwenden, weil es sind Werkzeuge. Ja. Und mit denen müssen wir umgehen lernen, was aber nicht heißt, dass die Werkzeuge ihre eigenen Bedienerinnen und Bediener sein können. So. Und ja. Deswegen sage ich auch, also tatsächlich ganz häufig, KI sinnvoll zu nutzen, heißt eben auch zu verstehen, wo ihre Grenzen sind. Und heißt auch zu verstehen, wo wir jetzt, wo es KI gibt, eben unsere eigenen Kompetenz-Werkzeugkästen, wenn du so willst, ausbauen müssen. Weil ja, viele Dinge gehen schneller. Und im besten Falle, das ist zumindest meine Vision für die Nutzung von generativer KI, können wir dadurch, dass repetitive Aufgaben und irgendwie langwierige Prozesse vereinfacht und automatisiert werden können wir uns stärker fokussieren auf die Kreativleistung, auf die wirklich neuen Botschaften, auf das herausragend Neue. Und wenn uns das gelingt, dann glaube ich, haben wir schon viel geschafft.
Ich will gerade noch mal kurz, du hast eben einmal gesagt, dadurch, dass viele Menschen natürlich bei so einer Transformation ganz am Anfang immer auf den Zug mit draufspringen.
Klar.
Hat man ja jetzt gerade auch das Problem, dass es eben diese Content-Flut gibt. Findest du, weil da würde mich mal deine Meinung interessieren, findest du, dass wir gerade so einen kleinen Trend haben, der so in die Richtung geht, dass, klar, Content muss immer, also ich bin immer der Meinung, Content muss authentisch sein. Im besten Fall hat er vielleicht noch irgendwie einen Mehrwert. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was sind die Ziele, was sind die Zielgruppen, etc. Aber dass wir so eine kleine Bewegung haben hin zu, Content ist gar nicht mehr so anspruchsvoll wie früher vielleicht, dass es irgendwie gar nicht mehr so anspruchsvoll produziert ist. Ob es jetzt mit der guten Kamera, mit der guten Videokamera irgendwie vielleicht ist, dass es irgendwie ein Meisterwerk ist, sondern dass auch das so ein bisschen, dass so der Trend hingeht, ja, es ist, oft ist es einfach nur Unterhaltung.
Da steckt natürlich jetzt total viel drin in dem, was du gesagt hast.
Ja.
Ich glaube schon, und das sehen wir ja, dass der Trend dahin geht, dass Authentizität vor Professionalität geht. Das ist ja quasi seit TikTok spätestens so ein Ding. Ne? Also mit jeder Smartphone-Cam kannst du guten, in Anführungsstrichen hochwertigen Content produzieren. Und ehrlicherweise spielt es keine große Rolle, ob die Typo jetzt super perfekt passend und immer in der gleichen Schriftart und was auch immer irgendwie gestaltet ist. Da geht es ganz, ganz stark von den Rezipienten, also von denen, die es sich anschauen, gedacht um Unterhaltung und Mehrwert. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu diesem, ich würde mich sogar schwer tun, das noch als klassisches Marketing zu beschreiben, aber von diesem, wir sind die Sender, wir senden mit einem Film, mit einer Gestaltung, senden wir eine Botschaft. Und welche ist das? Und dann machen wir uns Gedanken darüber. Haben wir uns gewandelt? Und zwar müssen wir uns Gedanken machen, welche Botschaft oder welche Art von Content wollen diejenigen, die da draußen sind, an ihren Smartphones denn tatsächlich sehen oder hören? Mhm. Und in das, was sie sehen oder hören wollen, müssen wir unsere Botschaft mit integrieren. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und ja, von daher würde ich sagen, diesen Trend gibt es. Ehrlicherweise glaube ich aber auch, dass wenn die Content-Flut, die ja jetzt noch deutlich schlimmer wird, weil der Markt auch an Tools ist ja super divers aktuell, ich glaube, dass wenn das noch schlimmer wird, irgendwann es so eine Art quasi Rückbesinnung gibt auf den authentischen Content. Dass also Leute reale Menschen vor der Kamera sehen wollen und das auch in Abgrenzung zur KI. Wie lange das dauert, das wäre jetzt irgendwie Glaskugel lesen, aber ich bin da fest von überzeugt.
Klar, ich meine, gerade auch in Deutschland ist es ja, das kam ja auch mit Corona, kam TikTok ja auch einfach so um die Ecke und das war ja auch ein Riesentrend, wo auf einmal dann irgendwie alle aufgesprungen sind. Ich meine, klar, die App gab es vorher auch schon, die wurde auch vorher schon genutzt, aber so das Wachstum jetzt in den letzten Jahren und das hat, glaube ich, dieses starke Wachstum hat dann, glaube ich, so mit Corona begonnen ungefähr, das war jetzt in den letzten Jahren schon extrem.
Wirklich extrem, ja. Und das ist ja auch wieder das Ding, auch da, und das ist ja wieder eine Transformation gewesen, ne, zum Beispiel von Querformat-Videos zu Hochformat, ne, also dann auch mit den Insta-Reels und so weiter. Da gehen viele am Anfang dann mit und probieren das aus und haben da Spaß drin. Allerdings gibt es auch hier immer eine große Diskrepanz zwischen diesen Leuten, die ich gerade beschreibe, und denen, die irgendwie noch hängen bleiben in dieser alten Welt. Und das ist was, auf KI bezogen, wo wir mit Next Gen AI gesagt haben, okay, wir wollen wenn möglich, und dazu können wir nur einen Beitrag leisten, weil hundertprozentig geht das nicht, wir wollen allen diesen Zugang geben. Wir wollen alle die Möglichkeit geben, zu starten mit KI und sich von dort an weiterzuentwickeln. Also es ist eigentlich so eine Art, ja, vielleicht auch Transformationshilfe. Denn auch ich persönlich wäre dankbar dafür gewesen zum Start.
Glaube ich. Was ist denn mit Next-Gen AI? Inwiefern unterstützt ihr Unternehmen und Organisationen, was du eben angesprochen hast? Wie sieht das in der Praxis aus? Sind das Coachings? Sind das Analysen? Ist wahrscheinlich so ein Mix aus beidem und noch ein bisschen mehr, oder?
Naja, du brauchst ja, damit beides gut funktioniert, tatsächlich auch immer die jeweilige andere Position. Ne? Das heißt, wir funktionieren im Wesentlichen in zwei Säulen und beide Säulen haben das Ziel, Menschen und Teams zu befähigen, KI gemeinsam sinnvoll zu nutzen. So. Das heißt, auf der einen Seite gibt es das klassische Coaching, was dann hauptsächlich online, aber schon auch persönlich stattfinden kann, wo du dir KI-Basics oder eben meinetwegen ganz konkrete Praxis-Sessions zum Einsatz von Custom-GPTs oder zur Entwicklung von Custom-GPTs zum Beispiel anschauen kannst oder eben in Automatisierungsfragen. Dazu haben wir ein Angebot, was man sich dann online quasi ganz basic zusammenklicken kann. Und das ist so der Einstieg, den wir bilden. Das Zweite ist eben, dass wir, und wir kommen beide auch aus einem gesellschaftlich-politischen Kontext, gesagt haben, die großen Unternehmen sind häufig sehr, sehr schnell und sehr, sehr häufig früh voran mit der Entwicklung und der Nutzung von KI-Systemen oder von anderen neuen Technologien. Und wir wollen eben auch hauptsächlich gemeinnützigen, aber auch nicht unbedingt nur, gemeinnützigen Organisationen, Unternehmen, Vereinen, Institutionen oder auch ganz basic Lehrkräften beispielsweise, also Leuten, die im öffentlichen Raum eine wichtige Rolle spielen, Instrumente und Fähigkeiten an die Hand geben, KI entsprechend zu nutzen. Das bedeutet dann, wir gehen in eine Organisation, beispielsweise in einen Verein oder in eine NGO und schauen uns an, welche Use Cases habt ihr denn überhaupt für generative KI? Ohne jetzt eine eigene KI entwickeln zu müssen. Ne, das ist so die Abgrenzung. Und schauen dann, okay, wie hoch ist denn der Wissensstand? Und von diesem Punkt aus, also von dieser Analyse, wenn man so will, coachen wir Step by Step und haben am Ende im Idealfall eine gemeinsame KI-Strategie, die also mit gemeinsamen Regeln, Standards und so weiter versehen ist, damit sich auch eine Routine einstellen kann. Und das, ich weiß nicht, wie ihr es erlebt, jetzt auch gerade, ist nicht immer so leicht, weil sich ja jeden Tag irgendwas im Bereich KI ändert. Und da noch mitzukommen oder abzuschätzen, was sich durchsetzen wird und was nicht, das fällt uns täglich ultraschwer.
Ist es auch. Ist es auch. Gerade, also ich meine, mittlerweile ist ChatGPT ist in der Gesellschaft wahrscheinlich fast flächendeckend angekommen. Aber es gibt ja auch so viele Anwendungen, die breite Masse noch gar nicht kennt. Und man kriegt dann immer die Veränderung irgendwie bei ChatGPT mit. oder wenn dann irgendwie noch Google sagt, wir wollen jetzt irgendwie auch einsteigen oder sonst wie. Das ist so das, was man mitbekommt. Vielleicht dann auch mitbekommt, wenn man sich gar nicht mit dem Thema groß beschäftigt, weil man das dann irgendwie beim MSN oder beim Telekom-Mail-Newsletter irgendwie liest oder bei den Nachrichten da. Aber es gibt ja so viele kleine Apps, sonstige Applikationen, irgendwelche Anwendungen im Internet.
Ja, ohne Ende Tools. Ja.
Genau. Und wie du es gerade gesagt hast, das ist eine so, diese Welt, die verändert sich so schnell. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dieser Markt, und das wäre, finde ich, auch nochmal eine sehr interessante Frage, dieser Markt KI-Coaches ist ja ein Markt, der ist ja jetzt erst, ich würde fast sagen, der ist jetzt fast entstanden oder zumindest groß geworden auch. Ich sehe echt viele Angebote von sogenannten KI-Coaches. Ich möchte das jetzt nicht despektierlich dir gegenüber meinen, natürlich.
Nein, können wir gerne drüber sprechen.
Frage ist einfach nur, wie ist da so euer Ansatz? Weil ich könnte mir einfach vorstellen, ich meine, gut, das ist natürlich auch so ein bisschen dieses, Coaching ist kein geschützter Begriff in Deutschland. Coaching ist generell immer so ein Begriff, der hat irgendwie so ein bisschen, ich glaube, es ist auch ein hart umkämpfter Markt dann, wenn man sagt, ich bin Coach. Habt ihr da irgendwie schon Erfahrungen mitgemacht?
Naja, erstmal ist das vollkommen richtig. Also gerade wenn es irgendwie was Neues gibt, dann kommt die Goldgräberstimmung und alle denken, okay, es reicht, wenn ich einen Artikel oder ein halbes Buch durchlese und dann kann ich Leuten was darüber erzählen. Das ist was, damit sind wir konfrontiert und da muss sich der Markt erstmal so ein bisschen ausdifferenzieren, das ist ganz klar. An sich würden wir, glaube ich, also weder René noch ich, würden wir uns jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, wir sind Coaches. Wir können sagen, wir bieten Coachings an oder Seminare oder Trainings oder sonst was. Mit diesem Coach-Begriff, ich meine, ich war früher Fußballer, vielleicht kommt es auch daher, habe ich ein gewisses Problem. Und ich glaube, was hilft, um auch hier authentisch zu bleiben und keinen Quatsch zu erzählen, ist, eine klare Grenze aufzuzeigen und sich bewusst zu sein und das auch transparent zu kommunizieren, was man leisten kann und was man eben auch nicht leisten kann. Und das ist ganz klar. Wir können keine eigene KI entwickeln. Ja, das ist zum aktuellen Zeitpunkt, nur um das mal einzuschränken, nicht möglich. Wir sind auch nicht diejenigen, die technisch bis ins letzte Detail verstehen, wie das alles funktioniert. Und deswegen machen wir dieses Angebot auch nicht. Wir jedoch haben wirklich weiträumige Erfahrungen darin, wie man sowohl als Einzelperson, was uns beide angeht, aber auch unser Umfeld, wie man an diese Sachen rangehen kann, um seinen Arbeitsalltag deutlich zu verbessern, effizienter zu machen, mehr Zeit für wichtige Dinge zu haben. Und das dann tatsächlich auch mitzugeben und auf die persönliche Lebenssituation von anderen zu beziehen, das ist in hohem Maße authentisch und so erleben wir das, sind viele auch total dankbar für. Was, glaube ich, im Bereich KI noch wichtig ist, ist, dass es kaum möglich ist, eine Lösung auf alles überzustülpen. Und auch diese Einfachheit eben nicht zu suggerieren und zu sagen, wir haben die Lösung für alles. Ja, wenn ihr bei uns was bucht, ne, dann seid ihr danach so und so stark. Das gibt es einfach nicht. Und das erlebe ich auf Instagram, wird mir angezeigt, ja, spare dir einen Arbeitstag pro Woche. Quatsch, einen Arbeitstag pro Woche sparst du dir so erstmal nicht. Ja, und das ist was, ich glaube, da müssen wir mal uns alle, also ich könnte es jetzt mal als Coaching-Branche, ich würde es auch Kommunikationsbranche nennen, vielleicht mal ehrlich machen und sagen, naja, vielleicht ist doch alles gar nicht so definitiv, wie wir das manchmal darstellen.
Gut, ich meine, man hatte natürlich auch schon in der Vergangenheit mit anderen Modellen, hatte man ja auch die Erfahrung, Dropshipping, bestes Beispiel, war ja dann vorher auch immer so, dann hat man ganz viele Instagram-Videos auf einmal angezeigt bekommen, wo Menschen dir irgendwie gesagt haben, ja, fang mit Dropshipping an und verdiene in den ersten 3 Monaten Summe X Euro und werd reich und sonst wie was. Und davor, ich glaube, vor so dieser Dropshipping-Ära gab es ja dann auch irgendwie so ein bisschen werde Marketing-Profi und also Sachen. Also sowas gibt es, glaube ich, auch immer. Und ich glaube, da trennt sich noch immer so ein bisschen die Spreu vom Weizen, dass dann auch einfach die überleben, die halt auch einen gewissen Qualitätsanspruch haben und halt auch wirklich kompetent sind und ihren Job einfach gut machen.
Ja, und vielleicht hast du es gesehen, es sind ja quasi seit einigen Monaten so diese kostenlosen KI-Kurse aus dem Boden gesprießt. Ja? Mhm. Also die von diversen Agenturen, aber auch ganz anderen Organisationen dazu genutzt worden sind, irgendwelche Leads zu generieren. Aus Spaß habe ich mich in diesem ganzen Prozess der Unternehmensgründung mal in ein paar reingesetzt. Ja, weil ich gedacht habe, ganz ehrlich, wenn die gut sind, dann haben wir keinen Markt mit unserer Idee. Ja, das ist ja auch einfach ein Punkt. Wenn man kostenlos das Gleiche bekommt, wie bei uns irgendwie für einen Betrag X, warum sollte ich es dann anbieten? Das ist Wucher, das ist Quatsch. Mhm. Und ich habe mich da reingesetzt und habe echt gedacht, meine Herren, was für ein Quatsch. Und als ich das gemerkt habe, war ich erstmal erschüttert. Und dann habe ich gemerkt, okay, es lohnt sich, dieses Angebot tatsächlich zu machen. Und bisher ist die Resonanz auch genauso, wie wir uns das wünschen, nämlich dass Leute sagen, das ist wirklich hilfreich und wir können uns damit authentisch und am Ende auch eigenverantwortlich weiterentwickeln. Als letzten Satz vielleicht dazu. Es geht uns nicht darum, in irgendeine Domino-Strategie reinzugeraten. Mhm. Also wir starten etwas und man muss uns immer wieder beauftragen, um überhaupt irgendwann nach x Jahren zu einem sinnvollen Ziel zu kommen. Sondern uns geht es ums Befähigen. Uns ist auch bewusst, dass wir unser Geschäftsmodell dahingehend immer wieder anpassen werden müssen. Weil ja. Dieses Befähigen hat ja auch ein Stück weit, also hat ja den Charakter, dass es eben jeden Tag was Neues gibt, wo man zu befähigt werden kann. Aber gerade diese Herausforderung mögen wir.
Es gibt wahrscheinlich wenige Jobs aktuell, wo man so hinterher sein muss, weil sich einfach so viel verändert, dass man wirklich immer am Ball bleiben muss und immer dazulernen muss.
Voll. Ich weiß gar nicht, welche Tools sind so die, die ihr gerade im KI-Bereich nutzt? Oder ist das eher gerade noch in der Testphase?
Also es ist tatsächlich ChatGPT.
Ja.
Ja. Das ist auf jeden Fall so das, was, glaube ich, am öftesten irgendwie genutzt wird. Hat er eben schon gesagt, oft ist es dann, vielleicht ist es so einfach, um irgendwie kurz eine Excel-Formel, ja. Vielleicht manchmal auch irgendwie ein Stück Code von einer Website, einfach weil es ist schneller. Es ist schneller, voll. Als dass man den Code da eintippen kann, manchmal für irgendwelche Funktionen, was auch immer. Dafür wird es genutzt. Und dann, also es gibt, glaube ich, das sind dann auch eher so kleinere KIs. Es gibt eine, die heißt, ich muss mal gerade überlegen, VanceMaker, glaube ich. Das ist einfach nur so eine KI, wo du mal eben ganz schnell ein Foto hochladen kannst, was nicht so scharf ist, und das stellt dieses Foto dann einfach scharf. So, und davon gibt es ja mittlerweile, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon fast Hunderte oder Tausende. Und das sind dann eben so Sachen wie, bevor man das jetzt irgendwie in Lightroom und in Photoshop öffnet und da 2 Stunden lang dran rumfummelt,
ja.
Und vielleicht auch gar nicht zu so einem guten Ergebnis kommt, muss man manchmal ehrlicherweise sagen. Dann schmeißt man das in diese AI rein und dann kriegt man das meistens nach einer Minute wieder raus. Und dann ist es eigentlich auch schon zufriedenstellend.
Genau, und das ist vielleicht nicht High-End, weil das wird noch ein bisschen dauern.
Nee.
Aber für den Regelfall ist das kostennutzenmäßig total sinnvoll.
Ja.
Darf ich noch 3 Beispiele vielleicht, damit wir mal ein bisschen konkreter reden, ne, zum Klar. Einsatz von KI nennen, weil das auch bei mir im privaten Umfeld, bevor wir das Unternehmen überhaupt gründen wollten, eine große Rolle gespielt hat. Ich habe gerade am Anfang erzählt, ich bin noch nebenberuflich im Studium. Und ich habe eine Klausur super lange geschoben und das war Statistik. Ich hatte keinen Bock. Ja? Also von Anfang an, der Prof hat mir nicht zugesagt. Es war echt also ultra anstrengend. Und irgendwann war ich an dem Punkt, ich bin jetzt kurz vor Ende, ich muss es halt irgendwie noch abschließen. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe in den Erstversuch dieser Klausur und lerne, da war ChatGPT gerade draußen, ich lerne damit maximal 3 Stunden. Und guck mal, ob ich es bestehe. Und ich habe mir ehrlicherweise nicht so viel davon versprochen, weil ich dachte, naja gut, ne, 3 Stunden andere Leute belegen da und so weiter und so weiter. Mhm. Mal gucken, wie effizient dieses System tatsächlich ist und wie ich das nutzen kann. Ein paar Wochen später bekam ich dann die Benachrichtigung, ja, hier, du hast bestanden. Und das hat mich mega überrascht. Aber das hat mir dann sehr, sehr praktisch und anhand so eines banalen Beispiels gezeigt, auch im Bereich Lernen, ja, und Weiterentwicklung, was solche Tools tatsächlich leisten können. Ne, das ist so die eine Sache, die mir total hängen geblieben ist, wo ich gemerkt habe, oh fuck, da sollten mehr Leute Zugang zu haben.
Ja.
So, und es gibt eben auch noch andere Dinge. Wir haben ja gerade über Automatisierung gesprochen. Ne? Und das ist sowas, aus meiner Sicht wird der wichtigste Skill in den nächsten Jahren sein, KI-Tools, die ja für sich, wie du gerade schon sagtest, mega stark sind, zusammenzufassen und durch Automatisierung, durch quasi das In-Reihe-Schalten unterschiedlicher Tools, nochmal eine viel, viel deutlichere Stärke hervorzurufen. Es geht ja über Softwares wie Zapier oder Make für quasi Anwender, die keine Coding-Experience haben. Und da könnte ich auch schon diverse Beispiele nennen, gibt es auch online schon einiges. Eine große Empfehlung, das mal auszuprobieren, weil es repetitive Prozesse deutlich verkürzt. Gleich noch ein Tool dazu. Midjourney ist ja quasi das bekannteste Bildgenerierungstool. Ich bin mal ganz gespannt, was jetzt mit OpenAI Sora, also dem Videobearbeitungs- oder Videogenerierungstool, kommt. Das ist ja aktuell nur für sehr eingeschränkte Nutzergruppen verfügbar. Und das ist was, wie gesagt, das wird uns noch demnächst beschäftigen. Aber welche KI schon draußen ist und die aktuell aus meiner Sicht noch eher spielerisch genutzt werden kann, aber die Richtung weist, positiv wie negativ, wo wir hingehen, ist Hume AI. Hast du davon schon mal gehört?
Nee.
Hume AI ist quasi die Humanity AI. Also die erhebt den Anspruch oder versucht, möglichst menschlich zu sein. Du kannst, es ist online, ne? Kostenlos, brauchst du nicht registrieren, gehst da rein und dann sprichst du mit der KI. Und die KI versucht, anhand deiner Stimme zu erkennen, wie du dich fühlst. Also der sagt dann, du bist so und so interessiert, du bist aufgebracht oder was weiß ich und reagiert dann empathisch auf dich und deine Situation gerade.
Mhm.
Aus meiner Sicht beängstigend.
Definitiv.
Also ja. Ne, es ist krass, was da möglich ist. Teilweise muss ich sagen, kann ich den Unterschied zwischen menschlich und künstlicher Intelligenz nicht mehr so hundertprozentig erkennen, ehrlicherweise. Aber wenn ich überlege, in 2-3 Jahren, wie weit sowas sein kann, das gehört, glaube ich, zu einem Podcast, wo es auch um KI geht, dazu, brauchen wir schlicht und ergreifend auch Regulation.
Definitiv. Also ich meine, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Dass dieses ganze Thema KI unglaublich viele Chancen bietet.
Voll.
Ich meine, da haben wir jetzt drüber gesprochen, aber eben leider auch unglaublich viele Gefahren mit sich bringt. Und das eine ist, glaube ich, dass viele Menschen, die auch wahrscheinlich am meisten irgendwie ChatGPT nutzen, ich glaube, Daten ist ein unglaubliches Problem.
Absolut.
Weil da wird, glaube ich, teilweise alles reingeschrieben, was den Menschen irgendwie so in den Kopf kommt.
Gruselig.
Egal, wie persönlich das ist oder vom irgendwie dem Unternehmen, wo ich angestellt bin. Ich glaube, da wird wirklich alles reingehauen in ChatGPT. Aber eben auch, wie du es gerade kurz angesprochen hast, auch einfach, dass man irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, hat das jetzt ein Mensch irgendwie gemacht oder ist da eine KI hinter? Ich hatte letztens noch mal so einen Beitrag gelesen von einem, ist vielleicht ein etwas stumpferes Beispiel, aber es gab einen Instagram-Account von einer Frau, die, wo einfach immer mal wieder Bilder und Reels, auch Reels hochgeladen wurden, wo die Frau sich auch bewegt. Und dieses Profil ist relativ schnell gewachsen auf Instagram. Und irgendwann, ist vielleicht auch so ein bisschen das Klischee, haben so ein paar Fußballer, haben diese Person dann angeschrieben, diese Frau. Ja. Und dann kam raus, dass das ein Profil war, was einfach nur von der KI erstellt wurde. Und diese Person war einfach nicht echt.
Ja.
Und da kommt man dann eben wieder dahin, wie du es eben eingeleitet hast. Es ist dann schon beängstigend.
Ultra. Vor allem, wenn du überlegst, das, was wir zu sehen kriegen, das hat ja einen natürlichen Zeitverzug zu dem, was schon möglich ist, rein technisch. Ist ja immer so. Und wenn ich überlege, das geht jetzt schon. Und jeder von uns kann ja über Midjourney beispielsweise jetzt Charaktere erstellen und die in unterschiedlichen Szenerien, Situationen und so weiter anzeigen lassen. Was geht dann jetzt bald noch? Und man kann natürlich, also wie gesagt, Regulation ist ultra wichtig, ne? Dass man sagt, es muss gekennzeichnet werden beispielsweise. Ja? Und das ist sicherlich nicht das Einzige, um was es geht. Man braucht auch schlicht und ergreifend, ich weiß, das ist ein Begriff, den man nicht so gerne hört, aber man braucht auch Verbote, Einschränkungen. Beispielsweise bin ich jemand, der sagt, Emotionserkennung. Also beispielsweise, du sitzt vor deinem Laptop und deine Webcam zeichnet die ganze Zeit auf, wie es dir geht. Und wenn es dir scheiße geht, dann kriegt dein Chef, bei dir wäre es nicht so problematisch, glaube ich, aber dann kriegt jemand eine Mitteilung darüber. Das beängstigt mich wirklich und das heißt für mich ganz klar, dieser Einsatz und auch wenn es technisch möglich ist, dieser Einsatz sollte verboten werden.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil das ist dann einfach irgendwo auch zu sehr Eingriff, einmal irgendwie so ins, also das ist mir dann zu persönlich auch einfach.
Absolut.
Und ja, ich weiß auch gar nicht, da kannst du auf jeden Fall nochmal mehr zu sagen, weil du da auch der Experte bist, wie das, also wo wir uns dahin bewegen werden, ob das viele Menschen auch irgendwie ausnutzen werden, wenn sie eben mit einer KI gut umgehen können, für die verschiedenen Zwecke. Also auch einfach zweckentfremden von wofür dann eine KI eigentlich da ist, um halt irgendwie dann persönlichen Vorteil davon zu haben.
Ja, und nicht nur persönlichen Vorteil, das sicherlich auch, sondern auch, wenn wir auf einfach mal so die gesellschaftliche Debatte mal eingehen. Ja, also wir haben eine krasse Stärkung des rechten Randes. Ja, ich meine, ich bin ein sehr politischer Mensch, das ist mir auch einfach wichtig. Und wie kommt sowas zustande? Es kommt ja durch eine gesellschaftliche Stimmung zustande. Und die hat unterschiedlichste Ursachen. Eine davon ist jedoch, dass rechter, emotionalisierter, faktenfremder Content einen ganz, ganz großen Teil aktuell unserer gesellschaftlichen Debatte ausmacht. Mhm. Und durch KI ist es noch viel, viel leichter möglich, diesen Content in insbesondere der Quantität, aber natürlich auch in der Qualität zu steigern. Und das heißt, nicht nur der persönliche Vorteil, sondern auch der politische Vorteil, der daraus entstehen kann, oder der gesellschaftliche Ausgrenzung von Gruppen, der ist alarmierend. Und deswegen müssen wir uns klar werden, dass auch wir, diejenigen, die eben für eine offene, tolerante Gesellschaft stehen, mit diesen Mitteln umgehen können muss und dass wir trotzdem noch Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens haben, die mit und ohne KI eingehalten werden müssen. Also das beschäftigt mich wirklich sehr. Meine Geschäftsführerin bei Kreativkonzept zum Beispiel hat die Initiative Mitte bitte ins Leben gerufen, weil sie gesagt hat, naja, die Mitte, die gesellschaftliche Mitte ist so wichtig in der politischen Debatte, hält sich aber aktuell noch so stark zurück, dass sich das ändern muss. Und das fand ich sehr inspirierend, ehrlicherweise. Und ich glaube, dass wenn da auch KI-Fragen und Medienkompetenzfragen und so weiter später eine größere Rolle spielen, dass so etwas in vielfacher Form, also jede Initiative, tatsächlich auch gebraucht wird.
Ja. Als KI-Experte hast du vielleicht irgendwie 1, 2 Tipps, die du kleinen mittelständischen Unternehmen so an die Hand geben kannst? Ich meine, klar, es ist ein sehr großer Bereich und du kannst jetzt nicht sagen, ja, es ist sinnvoll, die KI zu implementieren und die eben nicht, weil auch das ist ja dann, das hängt ja auch von individuellen Anforderungen ab. Aber gibt es da vielleicht 1, 2 Tipps, wo du sagst, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter erster Schritt Richtung KI?
Absolut. Aber das kommt, wie du schon richtig sagst, ja auch ganz, ganz stark auf die Use Cases, auf das Unternehmen an. Es ist ein Unterschied, ob du eine Kommunikationsagentur hast oder ob du einen Industrieverarbeit oder Industrieprozess irgendwie in deiner Produktionskette hast. Ne? Und von daher, was so übergreifend immer funktioniert, ist, glaube ich, probiert das Ganze aus. Dafür braucht ihr nicht mal einen externen Berater zu engagieren oder sowas. Es ist ja sehr erschwinglich. Probiert es erst einmal. Ja, testet ein bisschen rum. Das kann man kostenfrei beispielsweise ChatGPT über den Bing-Chat ja auch machen, ne? Und da einfach mal austesten, was diese Systeme können. Und das zweite von 3, seht die Chancen darin. Denn im ersten Moment, als ich das genutzt habe, war ich hin und weg und habe gedacht, das geht alles. 3 Tage später habe ich mir die Ergebnisse angeguckt und war so, naja gut, also so geil, wie ich das jetzt am Anfang fand, ist es vielleicht gar nicht. Da hat mir ChatGPT zum Beispiel bei einem Konzept für eine Fahrschule gesagt, sorgt dafür, dass genug Parkplätze bei der Fahrschule zur Verfügung stehen, damit die Fahrschüler mit ihrem Auto kommen können und so. Und auch nach 3-maligem Nachfragen hat ChatGPT das nicht erkannt. Also wie auch immer, ne, solche Dinge gibt es. Und das Dritte, und das sage ich nicht ganz uneigennützig, aber schon auch, holt euch Unterstützung. Das muss nicht unbedingt die Unterstützung des bezahlten Beraters von McKinsey sein oder sonst was. Das kann auch der Nachbar sein, der sich mit diesem System schon mal beschäftigt hat, oder eben wir bei NextGen AI, die sagen, wir geben euch einen Startpunkt. Ja, wir unterstützen euch auf eurem Weg dahin. Denn wenn man die Zeit, die man in KI und die Integration investieren möchte, irgendwie vertretbar halten will, und aktuell gibt es eben diese Flut an neuen Informationen, dann kommt man ohne externe Unterstützung an irgendeinem Punkt nicht mehr weiter. Und deswegen macht es aus meiner Sicht total Sinn, da auch zu sagen, okay, wie ist denn eure Herangehensweise? Können wir dadurch ein bisschen verkürzen, was wir sonst vorgehabt hätten?
Auch da muss man wahrscheinlich aber aufpassen. Da gibt es ja, ich meine, da hatten wir eben ganz kurz drüber gesprochen, gibt es wahrscheinlich auch einfach total viele Informationen im Internet schon zu, die eben nicht hilfreich sind. Aber ich meine, gut, das hat man bei allen anderen Sachen eben auch. Gibt es immer. Da muss man dann, glaube ich, einfach nur vielleicht ein bisschen besser schauen.
Eben, aber am Ende, glaube ich, kann man eine gute Beratung oder eine gute Unterstützung, ja, also in diesem Rahmen, kann man dahingehend von einer schlechten abgrenzen, dass eine generalistische Lösung, also eine Lösung für alles, und wenn du das so machst, funktioniert es, eben abgrenzt von, okay, wir gucken uns deinen individuellen Bedarf an, probieren auch gemeinsam mal aus, weil auch das ist etwas. Ich könnte jetzt in keine Organisation oder NGO oder sonst was gehen und sagen, ich weiß genau, welches Tool, welcher Prompt, welcher Text und so weiter für euch richtig ist. Auch ich muss ein bisschen ausprobieren, weil es gibt immer mehrere Wege zum Ziel. Und diese Ehrlichkeit und damit verbunden auch der Mut, nicht immer den einfachen Weg zu gehen, sondern den, der nachhaltig sinnvoll ist, ich glaube, das ist ein ganz gutes Kriterium bei der Auswahl von externer Unterstützung. Gilt auch für Online-Artikel. Und am Ende, das kommt auf den ersten Tipp so ein bisschen zurück, zählt es ausprobieren. Ist es für euch wirklich hilfreich? Also in der Praxis, ist dieses theoretische Konzept da umsetzbar? Und wenn ihr da einen Haken dran machen könnt, dann war es sinnvoll.
Ausprobieren geht natürlich auch immer mit den Dingen, von denen man zumindest irgendwie schon mal gehört hat oder die man mal gesehen hat, exakt, die man vielleicht heute aus der Folge irgendwie auch aufgenommen hat.
Ja.
Aber man kann eben nur die Sachen noch ausprobieren, die man kennt.
Und wie gesagt, auch da, das kostet meistens gar nicht so viel. Einfach mal ein paar Impulse abgreifen. Man kann auch ChatGPT fragen, welche KI-Tools man sich mal anschauen sollte. Also es geht alles Mögliche.
Ja, wie ist eigentlich mittlerweile der Stand von ChatGPT? Hat der sich geändert?
Der Stand, du meinst die Version?
Genau.
Na, es gibt die Vierer-Version nach wie vor. Und das nächste Update, was dann kommen wird, das ist, sagt Sam Altman, quasi der CEO, ist noch nicht hundertprozentig klar, wie sie es nennen und wann es kommt. Aber es wird im Laufe dieses Jahres kommen. Und jetzt wird in der Szene spekuliert, wird das schon GPT-5? Ne? Und nennen sie das dann auch schon die Artificial General Intelligence, ne? Also die AGI, oder eben noch nicht? Das ist ja das, wo gerade ganz, ganz viele Diskussionen zu laufen. Kann ich aber jetzt noch nicht hundertprozentig beantworten, weil selbst Sam Altman es ehrlich gesagt noch nicht weiß, hat er vor wenigen Wochen in einem Podcast erzählt. Auch in einem Podcast, also lohnt sich mal reinzuhören.
Aber vielleicht auch ein Grund, dann euch so ein bisschen zu verfolgen mit Next Gen AI, weil dann werde ich das ja zumindest auch über euch dann irgendwie erfahren, wenn es da mal Major Updates gibt.
Ganz sicher sogar, und dann kommt unser Angebot auch zeitnah danach. Am sinnvollsten ist es vielleicht einfach mal auf LinkedIn reinzufolgen, das ist so der kürzeste Draht. Und wenn irgendwelche Fragen da sind oder der Wunsch, mal mit Sparringspartnern sich auszutauschen, wir sind auf jeden Fall dabei. Auch für uns ist es ja ultra wichtig zu schauen, in welche Richtung geht es bei anderen Unternehmen, im Privaten, wie auch immer.
Gut, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie bei euch die Reise auch weitergehen wird. Klar, natürlich auch, wie die KI-Reise weitergehen wird. Wir haben es gerade schon gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt gerne mal bei LinkedIn reinfolgen, bei Next Gen AI.
Genau, oder bei uns persönlich.
Oder
wo
persönlich.
Wo es auch angenehm ist. Ja.
Ja, dann werdet ihr auf jeden Fall immer mit den neuesten Insights im Bereich KI versorgt. Dir auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du heute da warst, Luca.
Danke, René. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir setzen das Gespräch nochmal fort. Vielleicht auch ohne Mikros, mal sehen.
Das können wir auf jeden Fall sehr gerne machen. Ich hoffe, auch ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet vielleicht so den einen oder anderen Tipp auch im Bereich KI mitnehmen. Und ansonsten, wie gesagt, einfach mal Next Gen AI, einfach mal bei LinkedIn supporten und dann kriegt ihr schon die wichtigsten Infos. Danke an dich, Luca. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntagabend. Bis nächste Woche.
Macht's gut.